D-Radio Wissen. 100. Der Podcast.
Der Krieg. Wenn Deutsche vom Krieg reden, ist allen klar, es geht um den Zweiten Weltkrieg. Um den Krieg, der noch heute nachwirkt in unserer Gesellschaft, in der Politik, in der deutschen Identität. Wenn Franzosen, Briten, Belgier vom Krieg reden, ist allen klar, es geht um den Großen Krieg, es geht um den Ersten Weltkrieg. Jedes Jahr gedenken Franzosen, Belgier und Briten den Gefallenen dieses Krieges, den Menschen, die in dem Ersten Krieg der Moderne gekämpft haben, verwundet wurden oder gestorben sind. Ein Krieg, der nicht vergleichbar war mit denen, die es vorher gab. Wir hier in Deutschland wissen wenig von diesem Krieg, außer vielleicht, er begann mit einem Attentat auf den österreichischen Thronfolger in Sarajevo. Das haben wir in der Schule gelernt. Am 28. Juni 1914. Morgen vor 100 Jahren. Das war es dann aber auch mit dem Wissen über den Ersten Weltkrieg. Vielleicht noch Erster Krieg mit Schützengräben, Flugzeugen und Giftgas. Und deswegen, Wolfgang Schiller, 100-Redakteur, erzählen wir heute in der 100 persönliche Geschichten.
Genau, wir denken, vier Geschichten sind halt auch nur vier Schlaglichter auf diesen Weltkrieg, aber sie ermöglichen ein Bild auf die ganze Sache. Der Erste Weltkrieg ist der Krieg, in den die Welt, Europa vor allem, aus dem 19. Jahrhundert hineingeht und es kommt mit dem 20. Jahrhundert heraus. Und die eine Geschichte von Gunter Plüschow ist so eine typische Geschichte noch im 19. Jahrhundert. Nicht? Er ist Offizier, genießt alle Privilegien. Der Krieg ist eher so eine Art Sport, wo man sich immer misst mit den Briten und den Japanern.
Flieger, der in China stationiert ist, in Tsingtao.
Genau, und er erlebt eben Abenteuer. Ja? Und die andere Seite ist sozusagen dieser industrielle Krieg, nicht der den Leuten die kompletten Gesichter wegschießt und trotzdem überleben sie. Und die Medizin ist in der Lage, solche Leute durchzubringen. Und was macht man dann mit ihnen, diesen entstellten Menschen? Das ist dann die Geschichte von Vera, die erzählt von einem Chirurgen, der in Berlin solche Menschen wieder ein Gesicht verschafft, was und auch undenkbar war vorher.
Und damit die plastische Chirurgie revolutionierte.
Genau, also der Krieg als ein unglaublicher Fortschrittsmacher, auch eine Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, der wahrscheinlich mehr verändert hat als alles, was danach gekommen ist.
Geschichten vom Krieg in der 100 heute, Europäer am Mikrofon, Paulus Müller.
D-Radio Wissen.
Hans Saffs würde heute 115 Jahre alt. Der Junge, der gekämpft hat, damals 1915, mit gerade 17 Jahren im festgefahrenen Stellungskrieg in Tirol. Er hat auf der Seite des Kaisers gekämpft, an der Seite seiner Kameraden. Und die haben nichts gemerkt. Die ganze Zeit haben keinen Schimmer gehabt, dass es nicht Hans Saffs war. Neben ihnen im Schützengraben. Dass da ihnen einer was vormacht. Monika Ahrens hat die Geschichte.
Auf den ersten Blick ist es ein Foto wie viele andere aus dem Ersten Weltkrieg. Ein junger Soldat mit weichen, schönen Gesichtszügen im Porträt. Er hat sich gewaschen und gekämmt und eine saubere Uniform angezogen. Seine Haltung ist aufrecht, der Blick starr auf einen Punkt knapp oberhalb der Kamera gerichtet. Tatsächlich ist an dem jungen Soldaten etwas besonders, etwas, das Schlagzeilen gemacht hat.
Was fällt dir an dem auf?
Sieht sehr gepflegt aus.
Ist das wahrscheinlich irgendeine berühmte Persönlichkeit, die ich nicht erkenne?
Der sieht aus wie Tom Schilling.
Vielleicht ist es auch Ernst Jünger, das weiß ich nicht genau.
Das könnte mein Opa sein, so ungefähr.
So ein weicher, smarter Typ.
Den könnte ich mir eher so im Büro vorstellen, anstatt halt selber im Schlamm zu wühlen und Leute zu erschießen.
Ich würde jetzt aber vom Gefühl her sagen, der junge Mann stürmt voran.
Er hat keinen Bart und so, er sieht irgendwie recht gepflegt aus.
Das könnte fast eine Frau sein.
Es ist eine Frau.
Echt? Okay.
Die junge Soldatin heißt Viktoria Saffs. Sie hat im Ersten Weltkrieg gekämpft, als Mann verkleidet.
Das ringt mir sogar ein Lächeln ab, obwohl das ja eigentlich gar nicht so lustig ist.
Mutig.
Ist das ihren Mitsoldaten aufgefallen, dass das eine Frau ist?
Würde mich schon interessieren, was ihre Intention war, in den Krieg zu ziehen. Warum sie das gemacht hat.
Weiß man das, ob die überlebt hat?
Es ist gar nicht so einfach, all diese Fragen zu Viktoria Saffs zu beantworten. Sie hat zwar einigen Zeitungen Interviews über ihr Schicksal gegeben, aber leider sind die Artikel ziemlich einseitig. Denn Viktoria und die jeweiligen Schreiber hatten vor allem ein Ziel, sie als Heldin zu feiern. Glücklicherweise gibt es Albin Kühnel.
Drei Schusterspitze, Innich Riedel, Doblinger Knoten.
Albin Kühnel ist 77 Jahre alt.
Büllelejoch, Paternkofel, Paternsattel, drei Zinnen.
Und seit einem Urlaub in Südtirol vor 40 Jahren, in dem er die ehemaligen militärischen Stellungen im Gebirge zum ersten Mal sah, interessiert er sich leidenschaftlich für den Ersten Weltkrieg. Besonders für den Dolomitenkrieg, in dem auch Viktoria Saffs gekämpft hat. Albin Kühnel ist Mitglied im Heimatkundeverein von Bad Reichenhall. In der bayerischen Stadt wurde Viktoria geboren. Er hat alle Zeitungsartikel über sie gelesen, die er kriegen konnte, in Kriegsarchiven, Gemeindeämtern und Rentenversicherungsanstalten nach Informationen gesucht und sagt:
Sie hat für eine Frau einen bemerkenswerten Mut bewiesen.
Aber auch,
dass viele Dinge, die sie selbst behauptet hat oder die über sie erzählt worden sind, nicht den Tatsachen entsprechen.
Wir hören noch von ihm.
Würde mich schon interessieren, was ihre Intention war, in den Krieg zu ziehen. Warum sie das gemacht hat.
Viktoria Sarfs schildert ihre Kindheit später als ziemlich patriotische Veranstaltung. Viktoria wird zwar am 27. Juni 1899 in Bayern geboren, aber sie wächst in Trentino, Südtirol auf. Seit 1903 lebt die Familie in der Grenzregion zu Italien, die damals noch zu Österreich-Ungarn gehört. Zunächst in Arco am Gardasee. In der Stube hängt neben dem Kruzifix ein Bild des Tiroler Freiheitskämpfers Andreas Hofer.
Im Glauben an die sind wir groß geworden. Und daran, dass die Freiheit eben manchmal mit einem Schießprügel verteidigt werden muss.
Ihr Vater Peter ist Schuster, ihre Mutter Maria Hausfrau. Viktoria ist die älteste von drei Töchtern.
Mein Vater war mit Leib und Leben Soldat. Er hat sich wohl einen Buben gewünscht, aber nun war es ein Marder. Da hat er mit mir Soldat gespielt, herumexerziert wie mit einem Buben, Griffe geklopft und mir das Schießen beigebracht wie einem Rekruten. In dieser Hinsicht war er streng gewesen. Er ahnte wohl, wie es einmal um Tirol und sein letztes Aufgebot gehen würde.
Den Vater erwähnt sie in späteren Interviews oft. Von ihm lässt sie sich als Kind drillen, von ihm will sie anerkannt werden. An ihm scheint sie trotz seiner Strenge zu hängen.
Gepfiffen hat er meistens nach mir. Auch wenn's ans Schläge austeilen gegangen ist. Und die habe ich oft für die anderen zwei einstecken müssen.
Ihr Vater habe die Kinder allein großgezogen, weil ihre Mutter früh gestorben sei, erzählt sie später. Tatsächlich haben sich die Eltern getrennt, als Viktoria Sarfs 5 Jahre alt ist.
Die haben sich getrennt und seitdem ist nie mehr von der Mutter irgendwie die Rede gewesen.
Vielleicht passt dieses Detail nicht in die Heldengeschichte vom tapferen Vaterkind. Vielleicht ist ihre Mutter für Viktoria nach der Trennung gestorben. Sie und die mittlere Schwester Olga jedenfalls wachsen bei Peter Sarfs auf.
Schützen des Burggrafenamtes. Nun hat der Kaiser gerufen. Folgen wir alle ohne Ausnahme seinem Ruf. Zeigen wir, dass keiner fehlt in der Stunde der Gefahr. Zeigen wir, dass der alte Kampfesmut, Kaisertreue und Vaterlandsliebe in uns lebt.
Als Italien im Mai 1915 das Bündnis mit Deutschland und Österreich-Ungarn verlässt und der Donaumonarchie den Krieg erklärt, sind die Menschen in den deutschsprachigen Gemeinden in Südtirol empört. Die regulären Tiroler Regimenter kämpfen seit einem Dreivierteljahr im Osten gegen Russland. Es gibt viele Tote und Verwundete. Eigentlich haben die Leute den Krieg schon wieder satt. Aber die neue Bedrohung sorgt dafür, dass sich viele junge und alte Männer, die bisher nicht eingezogen wurden, freiwillig zu den Standschützen melden. Eine Art Volkssturm, der die Grenzen des Landes gegen Italien verteidigen soll. Viktoria Sarfs ist 16 Jahre alt und will kämpfen. Ihr Vater, der an der Ostfront schwer verwundet wurde, ist dagegen.
Krieg ist nichts für Weibersleut. Fertig, basta.
Doch Viktoria hört nicht auf ihn.
Mir war das Puppenspielen einfach zu fad. Und ich sah nicht ein, warum ich tatenlos herumstehen sollte, wo meine Lebensgefährten ihr Leben lassen mussten.
Sie verkleidet sich als Mann und tritt vor die Rekrutierungskommission. Aber nicht in ihrem Heimatort Obermais.
Wenn sie sich der dortigen Rekrutierungskommission gestellt hätte, wäre sie erkannt worden und wäre nicht genommen worden. Die hätten gewusst, das ist ja die Viktoria Sarfs, das ist ein Mädchen, können wir nicht brauchen.
Also geht Viktoria in das nahegelegene Meran, um sich anwerben zu lassen. Und sie hat Glück. Den Kommissaren ist es offenbar gleichgültig, in welchem körperlichen Zustand die Männer sind, die das Vaterland verteidigen. Sie verzichten darauf, die Rekruten medizinisch zu untersuchen. Sie schauen nur, ob die Männer schießen können. Und das kann Viktoria.
Schon der erste Schuss saß und das genügte.
Aus Viktoria Sarfs wird Hans Sarfs, wie sie sich jetzt nennt. Viktoria zieht Richtung Front. Die Frontlinie zwischen Österreichern und Italienern verläuft im Gebirge. Jungen unter 17 Jahren dürfen nicht an der Front kämpfen. Viktorias Aufgabe ist es, mit 2 Mauleseln Proviant, Trinkwasser, Waffen und Munition aus dem Hinterland auf eine Hochebene in 1000 Metern Höhe zu transportieren, wo die erwachsenen Standschützen ihre Stellungen haben.
Spielend hob ich die Zentnersäcke auf die Rücken der braven Maulesel. Unermüdlich schaffte ich Wasser und sonstige Lebensnotwendigkeiten in die vordersten Stellungen. Jetzt war ich nicht mehr Viktoria Sarfs, sondern der Trainsoldat Sarfs.
Ist das Ihren Mitsoldaten aufgefallen, dass das eine Frau ist?
In den 1,5 Jahren, in denen Viktoria bei den Standschützen ist, bemerkt das angeblich niemand. In einem Brief an den Oberkommandeur der Alpenfront deckt sie die Sache selbst auf. Sie bittet darum, jetzt, wo sie 17 ist, zum Landsturm-Infanteriebataillon ihres Vaters versetzt zu werden, das im Hochgebirge kämpft.
Der Schusterspitze, Innichriedl, Doblinger Knoten.
In den Dolomiten stecken Österreicher und Italiener in einem verlustreichen Stellungskrieg fest. Sie haben sich entlang der Frontlinie auf gegenüberliegenden Gipfeln verschanzt.
Bülelejoch, Paternkofel, Paternsattel, drei Zinnen.
Sie haben Höhlen und Stollen, sogenannte Kavernen, in den Berg getrieben, aus denen sie mit Maschinengewehren und Geschützen aufeinander feuern. Die Soldaten leiden an Hunger und Erfrierung. Viele sterben durch Steinschläge und Lawinen. Da will Viktoria hin.
Die Tage gingen vorbei wie noch nie in meinem Leben. Da kam endlich die Genehmigung des Erzherzogs.
Warum der Oberkommandeur einer 17 Jahre alten Frau erlaubt, als Mann verkleidet an die Front zu gehen, ist nicht bekannt. Im Dezember 1916 kommt Viktoria Saffs beim Bataillon ihres Vaters an, das auf 2300 Metern Höhe in der Nähe des Gebirgsmassivs Drei Zinnen stationiert ist.
Mein Vater schüttelte zwar den Kopf, als er mich ankommen sah, aber was wollte er schließlich machen, nachdem ich doch die Erlaubnis des Erzherzogs in Händen hatte? Nichts als gute Miene zum bösen Spiel.
Außer ihrem Vater weiß angeblich nur der Bataillonskommandant, dass sie eine Frau ist. Viktoria teilt sich mit den anderen Soldaten Schlaf- und Waschräume. Aber keinem soll je etwas aufgefallen sein.
Wahrscheinlich kommt man noch nicht auf die Idee. Also ich wäre überhaupt nicht drauf gekommen.
Ja klar, wenn man das jetzt so sieht, das sind schon so weiche Züge. Aber für mich auf vielen Fotos von früher.
Und jetzt bin ich natürlich so, ah ja, da, wo die Brust ist, da wölbt sich die Uniform. Aber also ganz ehrlich, das tut's bei vielen hühnerbrüstigen Männern sicher auch.
Nur ein fremder Offizier, der das Bataillon besucht, erkennt, dass Viktoria ein Mädchen ist. In seinem Tagebuch schreibt er:
Ich habe eine Höhe von 6 Metern Schnee feststellen müssen, aber auch Seltsames bemerkt. Ein Küchengehilfe der Landstürmer war mir aufgefallen. Bei näherem Hinsehen hat sich der junge Soldat als Mädchen entpuppt. Ein Zugsführer aus Sechsten habe seine Tochter mit Genehmigung des Bataillonskommandanten herauf in die Stellung geholt. Ich war sehr erstaunt darüber.
Schon seltsam. Da kommt ein Fremder und sieht gleich, das ist eine Frau. Und die Leute, die monatelang mit Viktoria zusammenleben, bemerken nichts.
Ja, mich wundert das auch. Leider gibt es niemand mehr, der noch lebt und damals Angehöriger dieses Bataillons war, mit dem man sprechen könnte. Ich bin also da auch nur wieder auf Quellen angewiesen, die angeblich mit diesen Leuten gesprochen haben.
Dass das Mädchen nur in der Küche arbeitet, mit dieser Information will der Bataillonskommandant den Offizier offenbar beruhigen. Stimmen tut sie nicht.
Das ist ein Bild. Das ist vielleicht im Januar oder im Februar 1917 aufgenommen worden. Auf der Zinnenhochfläche. Da ist sie mit ihrem Vater auf Streife, beide mit Gewehr und sie in Uniform.
Viktoria ist der Kampfgruppe ihres Vaters zugeteilt.
Der hat gar keinen Unterschied zwischen den anderen Soldaten und mir gemacht.
Auf Skiern fahren sie entlang der Frontlinie, schauen, ob die italienische Armee irgendwo angreift und die eigenen Stellungen bedroht.
Die Zinnenhochfläche ist im Durchschnitt 2300 Meter hoch. Und im Winter 1916, 1917 ist da oben der Schnee bis zu 7 Meter hoch gelegen. Man konnte sich also außerhalb der Unterkünfte nur mit Skiern fortbewegen.
Viktoria meldet sich oft freiwillig für Streifen- und Patrouillengänge. Sie ist mutig. Und als im Frühjahr 1917 eine österreichische Kampfgruppe den von den Italienern besetzten Berg Sechstenstein angreifen will, bittet sie darum, mitmachen zu dürfen. Aber der Kommandant lehnt ab, weil sie eine Frau ist. Später wird sie die Aktion so beschreiben, als hätte sie den Berg praktisch allein gestürmt.
Im Frühjahr 1917 kam der Tag, an dem ich zeigte, dass ich nicht nur ein verlässlicher, sondern auch ein entschlossener Kampfsoldat war. Nachdem ich schon lange den furchtbaren Dolomitenkrieg mitgemacht hatte, entdeckte ich eine von Italienern besetzte Kaverne, worin diese ein wenig Siesta hielten. Ich fackelte nicht lange und forderte den Halbzug Italiener auf, sich zu ergeben. Avanti, rief ich mit vorgehaltenem Gewehr. Und da kamen sie heraus, einer nach dem anderen, und stellten sich zum Abtransport bereit. Aber es waren halt Italiener. Außerdem hätten sie gar keine andere Möglichkeit gehabt. Eine Handgranate hinein hätte genügt.
Da ist nichts dran. Sie hat von ihren Kameraden Gefangene Italiener abgeführt. Sonst nichts. Und bei dem Transport der Gefangenen war sie natürlich selbstverständlich bewaffnet, denn die hätten ja sonst weiß Gott was tun können. Das ist also dokumentiert im Kriegsarchiv in Wien.
Bei der Sechstenstein-Aktion am 21. und 22. April 1917 hat sie ohne Befehl die italienischen Gefangenen im schweren Artilleriefeuer eskortiert.
Und dann ist auf einmal alles vorbei. Es ist der Pfingstmontag des Jahres 1917, morgens um 9 Uhr. Viktoria und die anderen sprengen gerade mit Dynamit eine Kaverne in den Fels. Ehe sie den Stollen verlassen kann, explodiert die Sprengladung. Felsbrocken prasseln auf sie nieder.
Gekracht hat's und den Fuß habe ich hinten nachgeschliffen. Als ich gesehen habe, dass ich nicht mehr rennen konnte, wollte ich den Fuß mit dem Messer losschneiden. Die anderen Soldaten meinten, ich wollte mich umbringen und nahmen mir mein Messer weg. Mein Messer wäre sicher sauberer gewesen.
Ihr rechter Fuß hängt nur noch an ein paar Sehnen am Bein.
Russische Kriegsgefangene haben mich stundenlang hinuntergetragen. Dann habe ich ihnen eine Flasche Wein, die ich unterwegs geschenkt bekam, gegeben. Dann ging's schneller. Und im Spital haben mir die Schwestern erst gar nicht geglaubt, dass ich ein Mädchen war. Die haben dann noch lange auf das als verwundet gemeldete Mädchen gewartet, während mich die Ärzte schon operierten.
Die Ärzte im Feldlazarett in Bad Weidlandbrunn müssen ihren rechten Fuß amputieren. Doch der Stumpf entzündet sich. Viktoria kämpft wochenlang mit dem Tod. Sie überlebt. Aber erst 1920 und viele Operationen später kann sie das letzte Krankenhaus geheilt verlassen. Es gibt ein Bild von ihrem Lazarett. Viktoria sitzt in ihrem Krankenbett. Sie schaut unsicher. Links von ihr eine Krankenschwester. Sie hat einen Arm um ihre Schultern gelegt. Rechts der Vater, der Viktoria offenbar besucht. An ihrer Brust trägt sie die silberne Tapferkeitsmedaille. Die Auszeichnung soll ihr eine lebenslängliche Rente von monatlich 15 Kronen garantieren. Die Hälfte von dem, was ein Lehrling verdient. In diesem Moment, wo es Viktoria richtig dreckig geht, fängt das mit dem Heldenmythos an. Die Soldaten ihres ehemaligen Bataillons sind erstaunt, als sie erfahren, dass der Hans eigentlich eine Frau ist. Viktorias Pritschennachbar Karl Sollert gibt zu Protokoll:
Wenn ich gewusst hätte, dass das ein Dirndl ist, dann...
Er schiebt noch schnell hinterher:
Schneidig, schneidig war die.
Spontan, so heißt es, verleihen die ehemaligen Kollegen ihr den Ehrentitel Heldenmädchen von den drei Zinnen. Von diesen Heldenmädchen gibt es in Österreich-Ungarn einige. Junge Frauen, die unter Einsatz ihres Lebens Soldaten an der Front mit Essen und Trinken versorgen, Waffen, Munition und Vorräte vor dem Feind sichern oder als Mann verkleidet selbst kämpfen. Das Militär nutzt diese Schicksale für seine Propaganda. In der Presse erscheinen Fotos und Berichte. Nach dem Krieg ist es mit Viktoria Saafs Ruhm vorbei. Ihre Heimat Trentino Südtirol gehört jetzt zu Italien. Viktorias Antrag, österreichische Staatsbürgerin zu werden, lehnen die Behörden ab. Ihre Rentenunterlagen angeblich verloren gegangen. Sie ist invalide, hat kein Geld und keinen Job. Viktoria hat im Krankenhaus versucht, sich auf ein Leben nach der Armee vorzubereiten. Sie hat ihren Realschulabschluss nachgeholt und eine Ausbildung begonnen.
Sie schiebt auf zwei Krücken in der Werkstätte diese Einrichtung für Schwerkriegsverletzte herum und lernt das Schustern,
berichtet eine Zeitung später. Doch die nächsten Jahre werden hart. In den 20er Jahren kommt Viktoria Saafs in einem katholischen Orden als schusternde Laienschwester unter. Später arbeitet sie als Haushaltshilfe bei einem Fabrikanten. Sie schlägt sich durch. Heiraten wäre für sie nie in Frage gekommen, sagt sie später. Dann entdecken die Nazis Viktoria für sich. 1. November 1936. Die Kriegerkameradschaft des bayerischen Ortes Mittenwald steht bereit. Im Trachtenkostüm schreitet die Kriegsheldin Viktoria die Reihe ab. An einem Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs legt sie einen Blumenstrauß nieder. Durch ein paar Artikel in der Presse haben die Nationalsozialisten von einem Streit Viktorias mit der österreichischen Regierung über ihre Rentenansprüche erfahren. Und sie wollen den Fall für sich nutzen. Die Nationalsozialisten laden Viktoria Saafs nach Deutschland ein, versprechen ihr Arbeit und Wohnung, eine schöne neue Prothese.
Ja, bei euch Soldaten hat halt alles Hand und Fuß und ein gutes Herz. Und da bin ich dann wieder zu Haus,
schreibt Viktoria zurück und reist nach Deutschland.
Viktoria Saafs, die als Heldenmädchen von den drei Zinnen berühmt gewordene Frontkämpferin, folgt nach Deutschland einer Einladung des Reichskriegerbundes und wird künftig von dieser großen Soldatenorganisation kameradschaftlich betreut.
Als Gegenleistung soll Viktoria sich als Kriegsheldin vermarkten lassen, die von den Nazis aus dem Elend gerettet wurde.
Viktoria Saafs, der weibliche Landstürmer des Weltkriegs, sie schrieb an den Führer, er half ihr.
Viktoria macht mit. In ganz Deutschland gibt sie Zeitungen, Interviews, Artikel erscheinen, in denen ihre Kriegstaten gepriesen werden. Es ist ihre Chance, ein abgesichertes Leben zu führen, aber es liegt ihr auch. In den kommenden Jahren lebt sie an wechselnden Orten in Deutschland, immer unterstützt von nationalsozialistischen Organisationen. 1938, nach dem Anschluss Österreichs, zieht sie nach Salzburg. Sie arbeitet bei einer Behörde der Wehrmacht, wird Mitglied in der NSDAP, später Blockleiterin. Ein kleiner Spitzel der Partei.
die Reichenhaller Bundeswehrkaserne, die also nach einem General Konrad benannt war, der aber ein großer Nazi war. Die Kaserne wird umbenannt.
Im Jahr 2012.
Und es wurde also zumindest von Seiten des Heimatkundevereins angedacht, die Kaserne in die Viktoria-Safs-Kaserne umzubenennen, weil gerade die zunehmende Aufnahme von Frauen in der Bundeswehr hätte doch das beflügelt, weil sie war ja schon im Ersten Weltkrieg als Frau bei den Soldaten gewesen, nicht? Und es wäre vielleicht gar kein schlechter Anlass gewesen. Aber man hat dann doch ein bisschen Bedenken gehabt, weil sie halt in der Partei gewesen ist. Und irgendjemand wird das dann aufgefallen und dann hätte es wieder großes Geschrei gegeben. Jetzt hat man die Kaserne nicht mehr nach einem Wehrmachtsgeneral benannt, sondern jetzt hat man es nach einem Angehörigen der NSDAP genannt, nicht?
Eine eigene Bundeswehrkaserne hat sie dann doch nicht bekommen. Obwohl Viktoria Safs vor ihrem Tod 1979 nochmal sehr populär wird. Die Presse erinnert sich an das Heldenmädchen. Bei einem Festumzug lässt sich der Bürgermeister von Salzburg in einer Kutsche mit der mittlerweile 59 Jahre alten Safs durch die Stadt fahren. Auf Veteranentreffen erzählt Viktoria die alten Geschichten. Ansonsten lebt sie sehr einfach. Sie arbeitet als Buchhalterin. Später als Rentnerin hilft sie in einem Milchgeschäft aus. War Viktoria Safs eine Heldin? Für Albin Kühnel ist die Sache klar.
Ein Bein im Krieg zu verlieren, war ja doch schon für einen Mann eine schwere Beeinträchtigung. Und jetzt stellen Sie sich vor, eine Frau, die nur noch ein Bein hat. Ich finde, das ist doch viel schlimmer. Das setzt doch das Selbstwertgefühl einer Frau unheimlich ab. Nicht? Und insofern war sie meiner Auffassung eine arme Haut. Auch heute ist doch eine Frau, die bloß einen Fuß hat, ein bedauernswertes Wesen, oder?
Ach, wisst ihr was? Ein Fuß verlieren ist immer scheiße. Und Krieg auch. Monika Ahrens war das über Viktoria Safs, ein Mädchen im Krieg.
D-Radio Wissen.
Vorhin wurde mir kurz mal richtig schwindelig. Hat man mir wohl auch angemerkt. Eine Kollegin fragte dann kurz, ob alles in Ordnung sei. Und ich habe eigentlich einfach nur meine Arbeit gemacht. Ein PDF geöffnet, das die 100-Autorin Vera Pache zur Vorbereitung auf ihren Beitrag, den wir gleich hören werden, mitgeschickt hat. Und in diesem PDF sind Fotos drin, schwarz-weiß, von Gesichtern. Oder eben nicht. Es sind nämlich Fotos von Menschen ohne Gesicht. Nase, Oberkiefer, alles komplett weg. Und stattdessen ist da ein Loch. Und das sieht wirklich schockierend aus. Wenn man diese Fotos sieht, dann zuckt man einfach zusammen. Diese Menschen ohne Gesicht, die leben noch auf diesen Fotos. Sie haben das Gesicht im Krieg verloren, im Krieg zerfetzt von Granatsplittern oder Maschinengewehrkugeln. Verletzungen, die man von anderen Kriegen bisher nicht kannte. Also standen auch die Ärzte nach dem Ersten Weltkrieg vor einer neuen Herausforderung, den Veteranen wieder Gesichter zu geben. Zum Beispiel dem Soldaten Mustafa Ipar.
Am 23. Januar 1918 wird um 8.30 Uhr ein Mann in den Operationssaal der Charité gebracht. Der Name des Mannes? Mustafa Ipar. Sein Fall wird Medizingeschichte schreiben. Ihm sind die Schrecken des Krieges buchstäblich ins Gesicht geschrieben.
Mustafa Ipar ist derjenige Soldat, der nahezu kein Gesicht mehr hat. Also nur noch die Stirn und das Kinn und alles, was sich in der Mitte des Gesichtes befindet, ist weggeschossen.
Das ist Amelie Ramsbrock, Historikerin. Sie hat ein Buch über die Geschichte der Schönheitschirurgie geschrieben. Darin sind auch Fotos von Mustafa Ipar abgedruckt. Im Profil sieht sein Gesicht aus wie ein aufgerissenes Fischmaul. Ihm fehlen Nase, Wangenknochen, Oberkiefer, Mund und sein rechtes Auge.
Und dieser Mustafa Ipar war ein türkischer Leutnant, der an den Dardanellen sein Gesicht verloren hatte und mit dem Roten Kreuz nach Berlin gefahren worden ist und eben noch lebte.
Die Dardanellen sind eine strategisch wichtige Meerenge, der einzige Durchgang vom Mittelmeer ins Schwarze Meer. In diesem Gebiet haben viele Schlachten stattgefunden, bei der die Türkei und das Deutsche Reich Bündnispartner waren. Ein Granatsplitter hat bei einer dieser Schlachten das Gesicht des türkischen Leutnants weggerissen. Vom Bahnhof Friedrichstraße aus bringt ein Krankenwagen ihn in die Charité. Dort gibt es einen Arzt, der Mustafa Ipars letzte Chance ist. Jacques Joseph, Leiter der Abteilung für plastische Gesichtschirurgie. Zu diesem Zeitpunkt schon weit über die Grenzen von Berlin hinaus bekannt. Jacques Joseph wird 1865 in Königsberg als Sohn eines Rabbiners geboren. Er geht zum Medizinstudium nach Berlin, spezialisiert sich zunächst auf Kinderorthopädie und hängt später noch eine Ausbildung zum Chirurgen dran. Annelie Ramsbrock weiß, dass es ein Ereignis in seiner frühen Karriere gibt, das bedeutend ist für weitere Entwicklungen in der Schönheitschirurgie.
Weil eines Tages in diese chirurgische Klinik eine Mutter mit ihrem kleinen Sohn kam. Der Sohn hatte offenbar abstehende Ohren, so steht es zumindest in dem medizinischen Bericht, der erhalten ist, und litt unglaublich unter diesen Ohren, weil er in der Schule gehänselt wurde.
Die Mutter des Jungen bittet nun den Arzt Jacques Joseph um Hilfe. Dieses Anliegen ist im Jahr 1896 sehr ungewöhnlich, weil man zu dieser Zeit Operationen aus kosmetischen Gründen noch gar nicht macht.
Dementsprechend schickte der Jacques Joseph die Mutter auch nach Hause und sagte, er könne ihr leider nicht helfen.
Aber er hat es später doch gemacht.
Laut seines Biografen hat er dann 2 Tage darüber nachgedacht, wie leid ihm diese Mutter und dieses Kind tut und dass es technisch an sich möglich sein müsste, diese Ohren anzulegen, indem man eben hinterm Ohr einen Schnitt macht und die Haut zusammenzieht.
Joseph sagt, er wolle es versuchen, allerdings sei es ein Experiment. Und weil er ahnt, dass sein Chef nicht damit einverstanden sein wird, macht er es heimlich. Die Operation läuft erfolgreich und als sein Chef letztlich doch davon erfährt, wird Jacques Joseph fristlos entlassen. Das, was hier wie das Ende seiner Karriere klingt, ist vielmehr ihr Anfang. Jacques Joseph macht sich daraufhin selbstständig und eröffnet eine Praxis für Allgemeinmedizin.
Und spezialisierte sich auf Schönheitsoperationen, was insofern nicht schwierig war, als dass immer mehr Leute zu ihm kamen mit der Bitte, etwas zu operieren, zunächst Ohren und dann aber eben auch Nasen.
Menschen aus aller Welt kommen zu Joseph und lassen ihre kleineren und größeren Makel korrigieren. Im Jahr 1907 hat Joseph inzwischen 200 Nasen operiert.
Das muss man ganz klar sagen, das war eine reine Form der Klassenmedizin. Die hatten alle Geld und das war sehr, sehr teuer.
Joseph ist ein wohlhabender Mann. Doch dann kommt der Krieg.
Der Erste Weltkrieg brachte Gesichter hervor, die es bis dahin nicht gegeben hatte, die auch nicht erwartet worden waren. Und als die Heeresleitung mit diesen Gesichtern konfrontiert worden war, und vor allen Dingen mit der Tatsache, dass die Menschen noch lebten, mussten sie sich was einfallen lassen.
Der gesichtslose Mustafa Ipa ist nur ein Beispiel von vielen Männern, die im Ersten Weltkrieg schlimme Gesichtsverletzungen davontragen. Und zwar mehr, als man sich jemals vorgestellt hatte. Der Erste Weltkrieg ist ein Krieg der industrialisierten Welt. Die Armeen setzen hier massenweise neue Waffen ein. Maschinengewehre, Flammenwerfer oder Granaten in unterschiedlichen Ausführungen, die sehr weit reichen und, wenn sie nicht töten, grauenvolle Verletzungen anrichten.
Um diese Verletzungen zu simulieren und halbwegs erahnen zu können, was auf einen zukam, hat die Heeresleitung 1914 Schussversuche an Leichen gemacht, mit unterschiedlichen Geschossen aus unterschiedlichen Entfernungen, um ungefähr zu wissen, welche gesichts- und kieferchirurgischen Eingriffe man zu bewältigen habe. Letztlich war es dann aber so, dass die Schlachten an der Somme Verletzungen hervorgebracht haben, die all das, was man vorher simuliert hatte, überstiegen.
Und da kommt Jacques Joseph ins Spiel, weil er als Schönheitschirurg mittlerweile sehr bekannt ist und weil man weiß, dass er in der Lage ist, komplizierte Operationen durchzuführen. Als Sanitätsoffizier der Reserve muss er nicht im Schützengraben dienen, sondern er wird in Berlin verpflichtet. 1916 wird in der Charité eine Abteilung für Gesichtsplastik eröffnet, um hier besonders dramatische Fälle von Gesichtsverletzungen zu operieren. Jacques Joseph muss diese Abteilung leiten und sich um die Verletzten kümmern, obwohl er eigentlich gar nicht will.
Der Mann war 50, der Mann lebte extrem gut in seiner privaten Klinik. Die Schönheitsoperationen wurden extrem gut bezahlt. Also das war ja nichts, was sich jeder Mann leisten konnte, sondern was eben nur sehr wohlhabende Leute machen konnten. Und er musste das aufgeben. Und natürlich wurde sein Job in der Charité nicht entsprechend bezahlt.
Andererseits hat Jacques Joseph bereits früher gezeigt, als er zum ersten Mal Segelohren angelegt oder eine Nase operiert hat, dass sie neue Herausforderungen anspornen. Vielleicht die größte Herausforderung seiner gesamten Karriere ist jetzt Mustafa Ipa, der türkische Leutnant mit dem weggeschossenen Gesicht. Als er im Januar 1918 in der Charité eintrifft, ist er schon mehrmals von türkischen Ärzten operiert worden. Eine Schwester wäscht ihm die verbliebenen Teile seines Gesichts, entfernt Speichel und Speisereste. Er bekommt spezielle flüssige Nahrung und einen neuen Verband. Als Jacques Joseph seinen neuen Patienten sieht, erklärt er ihm, dass er Ipa helfen werde und dass er ihm ein neues Gesicht herstellen könne. Es ist ein Versuch. Bisher wurde noch nie ein komplettes Gesicht plastisch hergestellt. Klar ist, dass mehrere Operationen dafür notwendig sind. An dieser Stelle muss vielleicht noch kurz der Unterschied zwischen Schönheits- und Wiederherstellungschirurgie betont werden. Es gab bereits im 19. Jahrhundert die medizinischen Möglichkeiten, Nasen zu reparieren oder Menschen mit abgeschlagenen oder von der Syphilis zerfressenen Nasen so weit zu behandeln, dass sie weiterleben konnten.
Die allerdings, wenn man sich die Zeichnungen dieser Operationen ansieht, ja, die Menschen hatten wieder eine Nase, aber ästhetisch war das nach wie vor nicht das, was man von einem Gesicht erwartet.
Jacques Joseph begründet mit seinen ersten Ohren- und Nasenoperationen die Schönheitschirurgie. Er operiert rein aus ästhetischen Gründen. Gleichzeitig sieht er auch einen Zusammenhang zwischen einem entstellten Gesicht und daraus folgenden psychischen Leiden. Bei den Gesichtsverletzten des Ersten Weltkriegs kommt dies nun zusammen. Joseph behandelt in seiner Abteilung für Gesichtsplastik Männer, die bereits in Feldlazaretten oder in anderen Kliniken versorgt wurden. Es geht hier nicht mehr um Leben oder um Tod, sondern es geht darum, diese monströsen Gesichter irgendwie ein bisschen gesellschaftsfähiger zu gestalten. Für die Verletzten, denen der Krieg für immer das Gesicht entstellt hat, gibt es kaum eine Möglichkeit, wieder Arbeit zu finden. Viele Gesichtsverletzte werden vor der Öffentlichkeit versteckt, in geheimen Abteilungen oder Lazaretten, wo Fotos und Spiegel verboten sind. Als Mustafa Ipa zum ersten Mal operiert wird, werden seine Arme und Beine am Operationstisch festgeschnallt. Er hat ein Beruhigungsmittel bekommen. Sein gesamter Körper ist mit sterilen Tüchern bedeckt. Sein Schädel ist kahl rasiert. Der Arzt Jacques Joseph zieht von einem Ohr bis zum anderen einen Schnitt mit dem Skalpell. Etwas weiter vorne setzt er einen zweiten Schnitt. Es entsteht ein Hautlappen, der nur noch an den Seiten des Kopfes befestigt ist und der später wie eine Art Visier über den fehlenden Teil des Gesichts gezogen werden kann.
Und um die Kopfhaut zu ersetzen, hat er dann wiederum Haut aus dem Gesäß genommen und die hat er auf den Kopf verpflanzt.
Nach dieser Operation muss Ipa 4 Wochen warten. Am 25. Februar erfolgt dann die nächste Operation. Bei diesem Eingriff formt Joseph mit dem bei der ersten OP vorbereiteten Visierlappen und mit einer Gaumen-Nasenbein-Prothese ein Gesicht.
Er hat es tatsächlich geschafft, ihm ein Gesicht wiederherzustellen, indem er die Kopfhaut vom Kopf gelöst hat und sie als eine Art Visierlappen übers Gesicht gezogen hat und dann die Nase geformt hat, die Augen ausgeschnitten hat, den Mund neu geformt hat.
Es gelingt nicht, Mustafa Ipa ein neues Gebiss einzusetzen. Aber als der türkische Leutnant das Krankenhaus nach 4 weiteren Wochen verlässt, hat er wieder ein Gesicht. Kein schönes Gesicht. Es ist gezeichnet von Narben, aber es ist ein Gesicht.
Also es gibt Vorher-Nachher-Fotos und die lassen darauf schließen, dass der Mann wieder halbwegs normal leben konnte. In der Biografie von Joseph steht auch drin, dass er noch geheiratet hat und Kinder bekommen hat.
1922 wird die Abteilung für Gesichtsplastik wieder geschlossen. Jacques Joseph kehrt zurück in seine Praxis in Wilmersdorf und operiert weiter. Er kümmert sich wieder um die Reichen und Schönen, vergisst darüber aber die Gesichtsverletzten nicht.
Also das liest man immer wieder, dass Joseph die Gesichtsverletzten, die er in der Charité operiert hatte, auch in den Weimarer Jahren noch operierte, wenn Nachoperationen notwendig waren und das umsonst machte, weil diesen Leuten ging es nicht gut. Also auch natürlich ökonomisch nicht gut, weil sie nie wieder einen Job fanden.
Jacques Joseph stirbt 1934. Er ist Jude, hat nach 1933 immer wieder Ärger mit der SS, wird zu Verhören abgeholt und wird durch seine Sekretärin, die schon lange für ihn arbeitet, bespitzelt. Schließlich entziehen die Nazis ihm auch seine Approbation. Kurze Zeit später, im Alter von 68 Jahren, stirbt er. An einem Herzinfarkt.
Das zweite Gesicht. Vera Pache über den Arzt Jacques Joseph, der die plastische Chirurgie nach dem Ersten Weltkrieg revolutionierte.
D-Radio Wissen.
Wir sind Europäer. Ich jedenfalls fühle mich so. Woran ich das so festmache? Naja, vielleicht zum Beispiel an solchen Sachen. Man fährt 4 Wochen Interrail durch 10 verschiedene Staaten und man kriegt kaum mit, wenn man Grenzen passiert. Und man fühlt sich irgendwie überall ein bisschen zu Hause. Und Frieden in Europa? Normal. Selbstverständlich. Nationalität spielt kaum eine Rolle. Vielleicht bei der WM mal so im Spiel, aber sonst... Kinder, die mit 2 Nationalitäten aufwachsen, mit 2 Sprachen, die Eltern aus 2 verschiedenen Ländern haben. Kinder, die von sich sagen, ich bin irgendwie beides, auch ziemlich normal. Vor 100 Jahren, während des Ersten Weltkriegs, war das anders. Da war die europäische Idee noch nicht gedacht. Ein Ich bin irgendwie beides, das gab es da nicht. Da musste man sich entscheiden. Und wenn man es nicht konnte, dann hing man dazwischen. Wie ein Spielball zwischen Nationalismus und Großmachtwahn. Hanna Ender verreist mit uns ins Elsass und erzählt die Geschichte einer zerrissenen Region in Europa und die Geschichte einer zerrissenen Familie.
Also mein elsässischer Großvater hat in der deutschen Armee gekämpft und der andere Großvater, der hat Verdun gemacht, aber natürlich auf die französische Seite. Joseph, der elsässische Großvater, hat in Nordfrankreich gekämpft und der andere Gaston hat in Verdun gekämpft, in Fort Douaumont. Also das heißt, die waren nicht gegenüber. Aber ich habe mich immer gefragt, als sie sich später kennengelernt haben, worüber haben die geredet?
Die Wurzeln von Pascal Hueck liegen im Elsass. In ihrer Familie finden sich quasi vier Nationalitäten wieder. Großvater Josef, alteingesessener Elsässer, Marthe, französische Elsässerin, Opa Gaston, Franzose aus der Provence und Mathilde, zugezogene Deutsche aus der Pfalz. Kein Problem, bis der Erste Weltkrieg beginnt. Ab dann wird das kleine Elsass und damit auch die Familie immer wieder zerrissen zwischen Frankreich und Deutschland. Mit dem Ersten Weltkrieg beginnt das Trauma der Familie. Wenn allerdings der deutsche Großvater Josef davon erzählt, dann ahnt man nichts von alledem.
Und das war ein richtiger Elsässer. Sehr gemütlich, sehr witzig. Der hat einen großen Witz. Der hat dann jedes Weihnachten den Ersten Weltkrieg erzählt und nur als Witzform. Also man hatte das Gefühl, der hat furchtbare Sachen erlebt. Das habe ich dann nachher in seine Feldbriefe gesehen, entdeckt, ja. Aber der hat das nur immer als Witz und immer die gleichen Geschichten, die kamen dann jedes Weihnachten.
Großvater Josef gibt bei Familienfeiern den Spaßvogel. Schützengräben werden Teil eines komischen Kabarets. Der Erste Weltkrieg eine Comedy-Episode im Leben eines jungen Mannes. Der gemütliche Elsässer macht sich vor allem über den preußischen Drill lustig.
Also der hat sich sehr viel über die Deutschen lustig gemacht. Aber man hatte nie einmal, hat er erzählt, wie schrecklich das war. Nicht einmal.
Pascal Hueck hat ihren Großvater nie gefragt, wie es war damals zwischen Kälte, Hunger, Detonationen. Was er gefühlt hat da im Schützengraben. Wie es war, zwischen zermalmten Gliedern und verstümmelten Leichen zu liegen. Ob er Schiss hatte, selbst zu sterben. Sie war noch zu jung, um Fragen zu stellen. Erst nach dem Tod ihres Großvaters entdeckt sie ein Bündel Feldpostbriefe von ihm.
Ich habe meinen Großvater sehr lieben gelernt durch diese Briefe, weil man merkt, ein sehr erschrockener junger Mann, der war nie verreist vorher. Und plötzlich ist man da als großer Junge allein in diese furchtbare Schlachtfelder.
Weil das Elsass seit 1871 zum Deutschen Reich gehört, wird Josef Klebor 1916 für die Kaiserliche Deutsche Armee eingezogen. Er ist 19 Jahre alt. Als er einberufen wird, hat er keine Blume am Gewehr, wie die jungen deutschen Soldaten, die zwei Jahre vorher völlig enthusiastisch in den Krieg ziehen. Er lebt im Elsass Seite an Seite mit den Franzosen zusammen, geht mit ihnen auf eine Schule. Für ihn sind sie keine Feinde. Josef hört den Kanonendonner etwa 70 Kilometer von seiner Heimatstadt Colmar entfernt. Und er sieht die Verstümmelten am Geschäft seiner Mutter vorbeiziehen.
Das heißt, er wusste schon, da kann man sein Leben verlieren. Die Mutter war unglaublich traurig und er weiß, was ihm erwartet.
Im Krieg zwischen Schützengraben und Kaserne fängt der 19-Jährige an, seiner Mutter zu schreiben. Ein paar krakelige Sätze auf vergilbtem Papier, das verknittert ist, weil es tagelang in der Brusttasche des Soldatenmantels steckt.
Und dann erzählt er in den Briefen, der weint. Der sagt, ich sollte nicht weinen, ich bin ein Mann, der ist 18 oder 19. Und der sagt, ich möchte nur nach Hause gehen, Mama. Und ist mir egal, wer gewinnt, die Franzosen oder die Deutschen, ich will nach Hause.
Liebe Mama, ich hoffe, dass wir in 2 Monaten Frieden haben und ich dich wieder in meine Arme schließen kann.
Schreibt er im Frühjahr 1916. Nur um ein Jahr später denselben Satz mit zittrigen Händen wieder aufs Papier zu bringen.
Das ist schon das zweite Ostern, dass ich hier draußen im Feld lebe. Ich denke, dass wir in 3 bis 4 Monaten Frieden haben werden.
In den Briefen schreibt er nicht von Toten oder Verwundeten. Vielleicht fehlen dem 19-Jährigen die Worte, um das Grauen zu beschreiben, das er durchmacht. Aber eins taucht immer wieder auf. Diese Sehnsucht, dass endlich Schluss ist mit dem sinnlosen Gemetzel.
Meine Lieben, es ist hier bald nicht mehr zum Aushalten. Es ist mir alles gleich, wer gewinnt, wenn man hier nur zum Schluss kommt. Man hat gerade genug, wenn man das Unglück hier sieht.
Der ist überhaupt kein Kämpfer, ja. Der will einfach, dass es aufhört, weil er sieht die Sinnlosigkeit und die Absurdität.
Ich denke mit Sehnsucht an dich, meine liebe Mama. Morgen geht es gegen die Engländer. Die letzten Schlachten werden geschlagen. Es lebe der Frieden. Nieder mit dem Krieg. Josef.
Am 18. November 1918 ist die Heimatstadt Colmar in den Farben blau-rot-weiß geschmückt. Seit Tagesanbruch hört man Jubelschreie. Vive la France! Aus allen Ecken der Stadt ertönt die Marseillaise. Colmar feiert die französischen Soldaten, gegen die Joseph noch vor wenigen Tagen gekämpft hat. Joseph rollt seine Uniform zusammen und sieht zu, dass er schnell wieder in normale Kleidung schlüpft, um nicht aufs Maul zu bekommen.
Er kam in den falschen Uniformen zurück. Sie können sich vorstellen, auf einer Seite die französischen Soldaten auf den Boulevard und er kommt in deutschen Uniformen, rollt in Uniform, schmeißt ihn weg und das würde alles so abgestampft, ganz tief, diese Erlebnisse und nie wieder darüber gesprochen. Ne?
Die elsässischen Soldaten werden von Frankreich wieder aufgenommen. Sie müssen sich nicht verstecken. Ihre Mobilisierung war insofern legal, weil das Elsass 1914 zu Deutschland gehörte. Als Joseph zurück ins Elsass kommt, macht er sich allerdings ganz klein, integriert sich in Windeseile und wird 1920 offiziell Franzose. Um die Elsässer wieder in seinen Schoß aufzunehmen, radiert Frankreich den Unterschied aus zwischen denen, die für Frankreich, und jenen, die auf deutscher Seite gekämpft haben. Während der eine Großvater Joseph 1918 in Colmar heimlich die deutsche Uniform in den Müll schmeißt, reitet ein junger französischer Leutnant hoch erhobenen Hauptes durch die Stadt und lässt sich und seine Soldaten feiern. Es ist der andere, der französische Opa von Pascal Hugues.
Mein Großvater, ein sehr schöner Mann, sehr schüchtern, aber ein sehr schöner Mann und er kommt auf sein weißes Pferd, also wie im Märchen.
An diesem Tag stehen zwei Freundinnen, Marthe und Mathilde, auf einem Balkon im Vogesenfall, der bald in Avenue Liberté umgetauft wird. Marthe ist Französin, Mathilde ist Deutsche. Es sind die Großmütter von Pascal Hugues.
Also die sind beide 16 und die stehen auf dem Balkon und auf die Boulevards defilieren die französische Armee. Und diese beiden Großmütter, 16, stehen auf dem Balkon und jubeln die Soldaten. Mathilde auch, obwohl sie schon ahnt, das ist für sie keine gute Stunde, ja. Und macht, guckt auf unten und da kommt ein schöner Offizier mit so einem Schnurrbart. Und meine Großmutter macht, wirft ihm Blumen, also einen Strauß Rosen zu Füße. Der guckt sie an, lächelt sie an und ein paar Jahre später haben die beiden geheiratet. Aber für Mathilde fängt ein Albtraum an. Der Trauma passiert am Ende des Ersten Weltkriegs 1918. Für die elsässische Familie ist es kein Problem. Die werden so schlagartig wieder Französin. Die waren deutsch, die werden französisch. Aber für Mathilde ist das sehr schwierig, weil die sind Deutsche.
Einen Tag nach dem Waffenstillstand werden die zugezogenen Deutschen im Elsass zu Unerwünschten, zu unangenehmen Ausländern, auch wenn sie wie Mathildes Familie vor dem Ersten Weltkrieg gekommen sind. Im Pausenhof zeigen die Kinder mit dem Finger auf Mathilde und singen
Pock de Schwörb am Krähele, setzen in das Wägele, fahne ever derin, das Elsass ist nicht Sinn.
Am nächsten Tag schlägt ihr die Schuldirektorin die Tür vor der Nase zu. Bei uns keine Bosch, du hast hier nichts zu suchen. Die Deutsche muss das Gymnasium verlassen.
Und überall auf die Vitrine der Geschäfte sind so Schilder, n'achetez pas chez les Allemands, kaufen Sie nicht bei Deutschen ein. Und da denkt man sofort an den Juden. Weil diese Schilder werden 20 Jahre später an jüdische Geschäfte aufgehängt.
Frankreich setzt ein Klassifizierungssystem ein. Die Bewohner des Elsass werden in vier Gruppen eingeteilt, je nach Abstammung. A für Vollfranzosen, B für Teilfranzosen, C für Ausländer und D für Deutsche. Wer D bekommt, der muss seine Sachen packen und das Elsass verlassen.
Und das ist die Betreibung der Deutschen. Das ist, wo meine Großmutter war. Dieses Bild hat sie mir gegeben. Also man sieht die junge elsässische Männer und Jugendlichen auf die Mauer. Die sitzen auf einer Mauer und im Hof packen die Deutschen ihre Koffer. Und da ist die französische Armee, die das alles guckt. Dann werden sie auf LKWs, müssen sie steigen und die werden über die Grenze gehen. Und meine Großmutter kam immer und hat sich das angeguckt und dachte, bald sind wir dran. Ja, sie hatte tierische Angst. Also die Stimmung 1918 in Frankreich und im Elsass ist sehr, sehr antideutsch. Ja. Also es ist ein Nationalismus und ein Hass, wie man sich das heute nicht vorstellen kann.
Was Mathilde vor der Vertreibung aus ihrer Heimat rettet, ist die Hochzeit mit Joseph, der 1920 die französische Staatsbürgerschaft bekommt. Mathilde und Joseph lernen sich im Tennisclub von Colmar kennen. Nach ihrer Heirat macht Mathilde ganz auf Französin. tut alles, um nicht aufzufallen, verbirgt ihre deutschen Wurzeln unter koketten Pariser Kostümen, spricht nur noch Französisch. Aber der Erste Weltkrieg ist erst der Beginn einer dunklen nationalistischen Epoche. Pascal Hugues Großeltern sind alle um 1900 geboren.
Da war das Elsass deutsch, also sind sie deutsch geboren. Dann 1918 kommt triumphal die Franzosen wieder, die haben den Krieg gewonnen. Also werden sie schlagartig Französinnen. Dann 1940 kommen wieder die Deutschen, nicht die gleichen Deutschen, nicht die Reichsdeutschen, aber die Nazis. Und dann ist knallhart wieder, sind die wieder Deutsche. Und 1945 kommen die Franzosen und dann sind die wieder Französinnen.
Die Familie wird im 20. Jahrhundert ständig hin und her gerissen. Nach dem Ersten Weltkrieg darf Mathilde nicht mehr deutsch sein. Und als im Zweiten Weltkrieg die Nazis kommen, darf Marthe nicht mehr französisch sein. Das kleine Elsass hat seine Meister gewechselt wie ein leichtes Mädchen die Betten, sagt Großmutter Marthe immer.
Und ich habe ihr gefragt, wie fühlst du dich, ist deutsch oder französisch? Und sie sagte, man lass mich in Ruhe mit diesen Grenzgeschichten, ich bin Elsässerin. Und Elsässer ist die kleine regionale Identität. Und das Schwierigste, glaube ich, war immer dieses, wenn man eine war, dürfte man das andere nicht sein.
Als sich nach den beiden Weltkriegen der Sohn von Marthe und Gaston und die Tochter von Mathilde und Josef ineinander verlieben, wirkt das fast wie ein Symbol für ein neues, ein besseres Europa.
Mein Vater ist der Sohn von Marthe, die Elsässerin, und meine Mutter ist die Tochter von Mathilde, die Deutsche.
Aus dieser Liebe entsteht Pascal Hugues. Sie wird 1959 im Elsass geboren, in dem Jahrzehnt, in dem Adenauer und de Gaulle eine neue Ära der deutsch-französischen Freundschaft verkünden und der Grundstein für die Europäische Union gelegt wird. Sie geht zum Studieren nach London und nach dem Mauerfall als Journalistin nach Berlin. Das Europa, in dem sie lebt, kennt keine Grenzen mehr. Pascal Hugues verliebt sich in einen Deutschen und bekommt mit ihm zwei Kinder. Für die elsässische Großmutter Mathilde, die während der Weltkriege ständig gezwungen wird, ins deutsche oder französische Lager zu wechseln, ist es kurz vor ihrem Tod das Schönste zu sehen, wie die Enkelkinder ganz selbstverständlich zweisprachig aufwachsen.
Und sie hat sich sehr gefreut, als mein ältester Sohn, hat sie mit ihm Französisch gesprochen und Deutsch. Und sie sagt, das ist unglaublich, der springt von einer Sprache zur anderen wie ich als Kind. Und das war für sie worüber sie ihr ganzes Leben gelitten hatte, integriert war in meiner Familie oder in meine Kinder, ja, dass die beiden beides sein dürften. Und es ist ein Gewinn und nicht mehr eine Schande.
Deutsche, Franzosen, Hauptsache kein Krieg. Hanna Ende hat mit Pascal Hugues über ihre Großväter, Großmütter und den Ersten Weltkrieg gesprochen in der 100.
D-Radio Wissen.
Heute gibt es Geschichten aus dem Krieg bei uns in der 100, denn morgen jährt sich das Attentat auf den österreichischen Thronfolger zum 100. Mal, das ja als Auslöser des Ersten Weltkriegs gesehen wird. Bei mir im Studio immer noch Wolfgang Schiller, 100-Redakteur, und du hast einen Buchtipp zu diesem Thema.
Wir hören ja heute relativ viele deutsche Geschichten, das sind lauter Deutsche oder Österreicher, von denen wir heute hören. Es war ein Weltkrieg, und wer ein bisschen mehr über die Situation in Frankreich wissen will, dem will ich ein Buch empfehlen, das ich gerade ausgelesen habe. Es heißt Au revoir là-haut von Pierre Lemaitre. Es erscheint im Herbst auf Deutsch. Wahrscheinlich heißt es dort Wir sehen uns im Himmel. Und das Buch beginnt in den letzten Tagen des Ersten Weltkriegs auf einem Schlachtfeld in Frankreich. Es ist klar, dass der Krieg in wenigen Tagen, vielleicht sogar Stunden vorbei sein wird. Und trotzdem schickt da ein prestigesüchtiger französischer Offizier seine Soldaten nochmal in einen sinnlosen Angriff gegen die Deutschen. Dabei verliert einer der Soldaten sein Gesicht durch eine Granate, so wie Mustafa Ipa, wie wir es heute gehört haben schon. Hat er also dann auch keine Nase mehr, keinen Oberkiefer mehr. Also es schaut furchtbar aus, ist entstellt.
Wie Tausende
damals, genau. Und kommt fast um dabei, aber ein Freund kümmert sich um ihn. Und so kommt er dann durch. Und dem Offizier, der dieses sinnlose Manöver inszeniert hat, dem passiert natürlich nichts dabei. Und wir begleiten jetzt diese Männer, diese beiden Freunde und auch den Offizier in der Nachkriegszeit. Also die beiden Männer, denen geht es wirklich elend. Sie sind typische Vertreter dieser verlorenen Generation in Frankreich. Sie haben keinen vernünftigen Job, der mit dem kaputten Gesicht, der kann überhaupt nicht arbeiten, der braucht ständig Morphium, was es nur auf dem Schwarzmarkt gibt.
Haben wahrscheinlich auch psychische Probleme?
Psychische Probleme, die haben ständig Angst, kommen auch nicht mehr richtig rein in diese Gesellschaft. Und auf der anderen Seite der Offizier, der macht so richtig ein großes Geschäft, der steigt groß in das Geschäft mit Soldatenfriedhöfen um. Also alle diese Soldaten, die da auf diesen Schlachtfeldern liegen, provisorisch irgendwie verbuddelt, die werden umgebettet in große Soldatenfriedhöfe und die baut der und lässt der erstellen. Und damit verdient er jede Menge Geld mit dem französischen Staat und saniert sich da ganz prächtig. Und dieses ganze System ist so, dass der Staat Unsummen ausgibt für die Toten des Krieges, aber die Überlebenden, die vergisst er so ein bisschen. So fühlen sich die beiden Freunde, die da so im Elend hausen, und die entwickeln einen ziemlich perfiden Plan, wie sie da endlich auch mehr an Geld kommen wollen. Sie wollen nämlich Weltkriegsdenkmäler verkaufen an Kommunen, die da Gedenkfeiern veranstalten, aber eben Denkmäler, die es gar nicht gibt. Sie wollen also mit der Kasse abhauen, bevor es die Denkmäler ausliefern müssen. Das ist der Plan. Man erfährt in diesem Roman ziemlich viel über die Klassengesellschaft von Frankreich nach diesem Zweiten Weltkrieg, wie sich das alles verändert. Es ist ein Krimi, das ist auch kein Wunder. Pierre Lemaitre ist Krimi-Autor eigentlich vor allem, aber es ist ziemlich mehr. Es ist ein ziemlicher Erfolg in Frankreich, hat letztes Jahr den wichtigsten Literaturpreis gewonnen, den Prix Goncourt. Und wie gesagt, es kommt im Herbst auf Deutsch nach Deutschland. Heißt, wir sehen uns wahrscheinlich im Himmel, wahrscheinlich ist der Titel. Pierre Lemaitre, mein Tipp für diesen Leseherbst.
Wunderbar, vielen Dank, Wolfgang.
Die Radio Wissen.
Die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, das war eine Zeit des völlig übersteigerten Nationalismus. Es ging um das Vormachtstreben von Großmächten, die sich gerne als Imperien sehen wollten. Die europäischen Staaten wollten die Welt unter sich aufteilen. Es ging um Grenzen, nicht nur in Europa, sondern eben auch weit davon entfernt, in den Kolonien. Auch Deutschland wollte Kolonien haben und so besetzten im Jahre 1897 deutsche Truppen das Städtchen Tsingtao in Ostchina. Der Plan war, sowas wie eine Musterkolonie aufbauen. Und genau in diesem Städtchen beginnt die unglaubliche Geschichte von Günter Plüschow. Flieger, Kriegsheld, dem einzigen deutschen Kriegsgefangenen, dem die Flucht aus Großbritannien gelungen ist. Und dort in Tsingtao, Ostchina, beginnt Plüschows Flucht. 8 Monate war er unterwegs, einmal um die Welt. 100-Reporter Christian Rex hat einen Mann getroffen, der diese Geschichte gut kennt. Er hat mit Gerhard Ehlers, Vermächtnisverwalter von Günter Plüschow, geredet und Fotos geschaut.
Ja, Fotos gibt es in einem seiner Bücher. Tsingtao. Ja, also eine sehr deutsche Stadt und eine mit, auch wie es beschrieben wird, mit sehr deutschen Gewohnheiten. Man trank Kaffee, es gab Streuselkuchen und
da wollten die dann auch nicht drauf verzichten, also die wollten nicht chinesisch essen.
Ja. Nein, das, also um Gottes Willen, das war ja sicherlich überhaupt nicht vorstellbar. Und da hat man natürlich gemerkt, wenn diese Beschreibungen dann, also wenn man die Beschreibungen liest, da hat man natürlich gemerkt, das war eine völlig andere Welt. Und um Gottes Willen auch nicht mit Stäbchen und kein Reis. Nein, da wollte man Kartoffeln und Nackenbraten und dicke Soße haben. Und Bier natürlich. Deswegen hat man die Deutschen dort eine eigene Brauerei gebaut. Aber das ist hier zum Beispiel eine Aufnahme. Das ist die ehemalige Prinz-Heinrich-Straße. Wenn man sich das ansieht, dann kann das
könnte in Berlin, oder?
Das könnte in Berlin oder in Leipzig oder München oder Stuttgart sein.
Zu der Zeit, ne?
Zu der Zeit, ja. Struktur und der Aufbau war sehr, sehr deutsch.
Das ist ein Foto in dem Buch. Mhm. Deutsches Heim im fernen Osten.
Ja.
Und dann sehe ich hier nur gerade eine Zeile. Es war also wirklich wahr. Die Japaner wagten es, das Deutsche Reich anzugreifen. Der Kampf eines gelben Kaiserreiches, unterstützt von einem Häuflein Engländer gegen ein kriegsstarkes deutsches Regiment, hatte begonnen.
Also mit dem Altdeutsch tue ich mich am Anfang ein bisschen schwer, aber nach ein paar Seiten geht's. Und das Buch, das mir Gerhard H. Ehlers in seiner Bibliothek in die Hand drückt, das zieht mich sofort in seinen Bann. In meiner Hand ist der Klassiker von Gunter Plüschow, der autobiografische Roman »Die Abenteuer des Fliegers von Tsingtao«. Der beginnt in einer noch ziemlich heilen deutschen Kolonialwelt. Gunter Plüschow ist 28, als er mit dem Schiff im ostchinesischen Tsingtao ankommt.
Alles, um mich glücklich zu fühlen, war vorhanden. Mein schönes Kommando, das Landkommando der Marine. Ich war in Tsingtao, dem Paradiese auf Erden. Meine dienstliche Tätigkeit war die schönste, die ich mir wünschen konnte. Und dabei diese entzückende Villa, hoch auf einer Anhöhe gelegen, mit wunderbarer Aussicht auf den Iltisplatz und das weite, tiefblaue Meer. Wer sollte glücklicher und zufriedener sein als ich?
Worüber ich als erstes staune, ist der Luxus, in dem die Kolonialherren leben. Plüschow erzählt von seinem Koch, seinem Gärtner, seinem Laufjungen. Seine Villa hat einen großen Garten, einen Pferdestall, eine Autogarage und Wohnungen für die bediensteten Chinesen. Er spielt Polo, er macht Auto- und Reitpartien, er spielt Tennis. Und man kann richtig merken, dass er den Sommer am Badestrand genießt und auch die weibliche Gesellschaft dort.
Der Strand war voller besonders netter Freunde. Vor allem Damen, die aus europäischen und amerikanischen Niederlassungen herbeigeströmt kamen. Die Engländerinnen waren am stärksten vertreten. Und bald entwickelte sich ein reizender Verkehr.
Die Taube, das Flugzeug von Oberstleutnant Plüschow, kommt erst Mitte Juli 1914 in Tsingtau an. Und von da an kann sich der Gouverneur damit brüsten, das erste Flugzeug und den ersten Flieger in Asien zu haben. Das war was Neumodisches und Extravagantes, das wollte er unbedingt in der Kolonie haben. Dementsprechend ist Plüschow also eher ein Sonderling in Tsingtau. Er genießt weiter das Leben und glaubt nicht wirklich dran, dass es Krieg geben könnte. Und bezeichnenderweise macht er auch gerade ausgerechnete Reitpartie mit einer Engländerin, als er von der Kriegserklärung gegen Großbritannien erfährt. Und Japan, englischer Verbündeter in Asien, stellt ein Ultimatum. Die Deutschen sollen in Tsingtau abhauen. Am 23. August 1914 läuft dieses japanische Ultimatum schon wieder ab. Am nächsten Tag beginnt die Blockade. Vom Meer kommen vier große Torpedoboote, von Land Belagerungsartillerie. Die Deutschen haben insgesamt nur 4000 Mann zur Verteidigung.
Und das war dann der Moment, wo Plüschow vom belächelten Marineflieger zu einer ganz, ganz wichtigen Persönlichkeit in der Kolonie wurde. Weil er konnte mit seinem Flugzeug über die japanischen Linien fliegen, konnte dort die Stellungen zeichnen, konnte dort Informationen sammeln, konnte die wieder zurückbringen. Und entsprechend hat die deutsche Artillerie dann ihre Einstellungen vorgenommen. Und die deutschen Offiziere, die dort waren, wussten, wie bewegt sich der Feind. Also vom belächelten Sonderling zu einer ganz, ganz wichtigen Funktion in dieser Kolonie aufgestiegen.
Die Taube ist gar kein Kampfflugzeug. Die Taube ist ein Leichtbauflugzeug mit Tragflächen aus Bambus und Stoff und einem kleinen 100 PS Motor. Schießen kann man also mit der Taube nicht. Die Japaner haben zuerst gar keine Flugzeuge, dann rücken sie auf einmal mit 8 Doppeldeckern und Wasserflugzeugen an.
Das muss man sich also so vorstellen, das war wirklich eher so ein bisschen Räuber und Gendarme. Man begegnete sich in der Luft, die Geschwindigkeiten waren nicht sehr hoch. Und dann hatte einer, in dem Falle Plüschow, eine Pistole und schoss mit einer ganz normalen Pistole auf das andere Flugzeug. Die Taube, die Plüschow flog, die war so klein, dass er keinen zweiten Mann mitnehmen konnte. Die Luftverhältnisse waren auch sehr schwierig. Bei den Japanern war das so, da waren manchmal zwei drin. Und dann beschoss man sich in der Luft und Plüschow beschreibt, dass einer der japanischen Flieger dann nach einem solchen Schusswechsel zu Boden ging und notlanden musste.
Dass Plüschow dabei nicht abgeschossen wurde, ist eigentlich ein Wunder, denn die Artillerie, die schießt rund um die Uhr. Trotzdem bleibt Plüschow, so wie er es beschreibt, ziemlich locker in dem ganzen Konflikt. Die Flüge machen ihm weiterhin Spaß. Er bastelt Blechbüchsen mit Dynamit und Hufeisennägeln und Eisenstücken, die er dann von Hand aus dem Flieger schmeißt. Aber schließlich merkt er dann auch selbst, dass die Situation für die deutsche Kolonie ernst wird. Und am 5. November 1914 wird Oberstleutnant Plüschow zum Gouverneur gerufen. Der befiehlt Plüschow, am nächsten Morgen mit der Taube aus der Blockade auszubrechen und sich dann irgendwie nach Deutschland durchzuschlagen. Mit den Geheimpapieren der Kolonie und einer Menge privater Briefe.
Also Plüschow war für solche Gefühle sehr empfänglich.
Für heroische Sachen.
Für heroische Sachen war er sehr empfänglich und wusste eben auch, dass das schon was Besonderes ist. Er hatte also dieses Gespür für derartige Gefühle und ist dann mit diesem Flugzeug durch die japanischen Linien durchgeflogen. Die haben auf ihn geschossen mit Gewehren.
Und da hat er Glück gehabt?
Da hat er Glück gehabt, da hat sie ihm dann hier und da mal ein Loch in die Tragflächen reingefetzt. Aber im Großen und Ganzen ist er selber und auch das Flugzeug unbeschadet dort rausgekommen aus Tsingtau. Und dann ist er 200 Kilometer etwa nicht ganz in der Nähe der Stadt Haiju dann in einem Reisfeld gelandet.
Was mich persönlich an dieser Stelle im Buch total überrascht ist, Plüschow ist zwar völlig auf sich alleine gestellt und ich erwarte dann Sachen wie, er schlägt sich irgendwie mit der Machete durchs Reisfeld, hat kein Geld, ist zu Fuß unterwegs, hat Hunger, hat Sprachprobleme, aber stattdessen saust er fast wie im Märchen durch die Welt. Der trifft noch hier auf diesem Reisfeld den Arzt der amerikanischen Mission, den er aus Tsingtao kennt. Der nimmt ihn dann mit zu sich nach Hause, da trinken die gemütlich Tee und dann kommen Gesandte des Staatsoberhauptes der Region. Die nehmen ihn mit in einer Sänfte zum Palast des Mandarins. Da gibt es dann ein Festmahl mit Würdenträgern und Generälen zu Plüschows Ehren. Und am nächsten Tag bricht er mit einem chinesischen Pass Richtung Shanghai auf. Nicht alleine, sondern in einer Junke eines Generals. Der will ihn zwar eigentlich an die Engländer ausliefern, aber Plüschow merkt das und macht sich unterwegs aus dem Staub. Kommt dann per D-Zug nach Shanghai, fährt mit der Rikscha in den europäischen Teil der Stadt und kriegt dort 3 Wochen bei Freunden unter, die er auch aus Tsingtao kennt. Chinesen und Briten sind ihm die ganze Zeit auf den Fersen.
4 bis 5 Namen hatte ich abwechselnd und logierte abwechselnd bei meinen Bekannten. Da konnten die Chinesen einmal suchen. Das Schwierigste war, wie nach Amerika kommen.
Auch dafür findet Plüschow eine Lösung. Der besorgt sich einfach einen falschen Pass und reist als amerikanischer Staatsbürger Mr. McGarvin in einer Luxuskabine mit eigenen Boys, wie er schreibt, an Bord der Mongolia von Shanghai Richtung San Francisco. In Japan wird's dann ziemlich haarig, denn dort durchsuchen die Japaner natürlich die Schiffe, die da durchfahren. In Nagasaki, Kobe und Yokohama überlistet Plüschow diese Beamten aber, indem er sich einfach krank stellt in seiner Kabine und die Kabine auch unter Quarantäne stellen lässt.
Und als die japanische Küste hinter uns am Horizont verschwand, da soll es auf dem Dampfer einen jungen Mann gegeben haben, der wie unsinnig vor Freude herumsprang und sein kleines Hütchen Richtung Japan schwenkte und lachend rief: Goodbye, Japs, goodbye, Japs.
Nach einem kurzen Zwischenstopp auf Hawaii kommt Plüschow nach San Francisco. Unterwegs freundet er sich mit Amerikanern an, die ihm versichern, die USA seien neutral und ihm raten, er solle doch dort bleiben und ein neues Leben anfangen. Denn aus dem Land raus käme er nicht, sagen sie. Aber Plüschow, der Preuße, will nicht. Er hat den festen Willen, es bis nach Deutschland zu schaffen. Am 30. Dezember 1914 läuft der Dampfer Mongolia in San Francisco ein.
Typisch amerikanischer Zustand. Dutzende von Zeitungsreportern und Fotografen rannten an Deck herum, kamen in Salons, ja ließen einen nicht mal in den Kabinen zufrieden. Von mir hatten die Kerls schon Wind bekommen. Von allen Seiten stürmten die Herren herbei, von allen Ecken wurde man geknipst. Es war geradezu widerlich. Ich wurde grob und schrie: Ich habe überhaupt nichts zu sagen und wenn sie mich weiter belästigen, hole ich die Polizei.
Plüschow bleibt 3 Tage in San Francisco, feiert dort Silvester, steigt dann in den Zug nach New York, schaut sich unterwegs den Grand Canyon an und besucht Freunde in Virginia. In New York sucht er fieberhaft nach einem Weg raus aus den USA.
3 volle Wochen, während denen ich oft nicht wusste, wo vor Wut anfangen. Das überstieg alles, was ich bis jetzt in dieser Richtung erlebt habe. Kaum ein Bild, kaum eine Zeitung, kaum eine Reklame, die nicht gegen Deutschland hetzte, die nicht die tapferen deutschen Kämpfer in den Dreck zog. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go, it's a long way to Tipperary, to the sweetest. Der Tipperary-Gesang schien auch in New York zum Nationallied gestempelt worden zu sein. Gab es denn keinen, der diesen Leuten die Augen öffnete? Wollten diese Menschen die Wahrheit nicht hören und nicht sehen? Da konnte man fühlen, welche ungeheure Macht die gemeinsame englische Lügenpresse besaß und wie urteilslos und dumm der Amerikaner auf diesen großen Schwindel hineinfiel. Ich habe gewirkt, was in meinen Kräften stand.
Der Unterschied zwischen dem Plüschow und den anderen Fliegerhelden ist der, er hat diese ganze Flucht, die er beschreibt, eher so mit einem lausbübischen Lächeln auch gemacht. Er hat so mit so einem Augenzwinkern die ganze Geschichte gemacht.
Trotz der preußischen
Disziplin. Das ist eine Mischung, so eine Ambivalenz auf der einen Seite.
Abenteurer
auch wieder, aber er kann dann doch bestimmten Situationen auch eine gewisse Komik abverlangen und ist aber trotzdem der Preuße dabei. Das ist ein Teil, den man bei diesen anderen Fliegern eigentlich weitgehend vermisst. Die sind alle aufgestiegen und haben geschossen und haben abgeschossen und sind wieder nach Hause gekommen und haben den Ruhm entgegengenommen und haben die Hacken zusammengeknallt. Natürlich hat Plüschow auch diese preußische Disziplin in sich gehabt. Aber was ich sagte, er hat dann eben auch sich die Zeit genommen, in den USA in die Oper zu gehen.
Am 30. Januar 1915 schafft es Günter Plüschow raus aus New York. Er steigt als Schweizer Schlossergeselle Ernst Suser an Bord eines neutralen italienischen Dampfers mit dem Ziel Neapel, von wo aus er sich nach Deutschland durchschlagen will. Diesmal reist er nicht luxuriös, sondern im Zwischendeck. Und er beschwert sich über Wanzen, unerträglichen Gestank, widersteht auch nur mit Mühe der Versuchung, die Mitreisenden in seiner Kabine töten oder verjagen zu wollen, wie er es schreibt, und wird auch krank. Und dann hat er wirklich eine Pechsträhne. Das Schiff läuft nämlich auf einmal unplanmäßig in Gibraltar ein. Ein Spitzel verrät ihn dort an die Briten. Und Günter Plüschow wird als Kriegsgefangener nach London gebracht und residiert fortan wieder in etwas feinerer Umgebung. Donington Hall ist das Gefängnis für deutsche Offiziere und das ist ein Herrenhaus im gotischen Stil. Da gibt's Bedienstete für die Gefangenen, eine riesige Bibliothek, eine amerikanische Bar. Plüschow kann wieder Cricket spielen, Briefe und Pakete aus Deutschland empfangen, ein Schneider kommt ins Haus und abends sitzen die Gefangenen gemütlich vor dem Kamin, während ein Streicherquartett spielt. Sie bekommen sogar Gehalt, 140 Mark im Monat.
Er hätte auch dort bleiben können, wenn er nicht Deutscher, wenn er nicht Günter Plüschow gewesen wäre. Das war eine irre Situation. Unabhängig davon verspürte Plüschow offenbar den nicht bezwingbaren Drang, dort auszubrechen. Und da die Sicherheitsvorkehrungen auch relativ lax waren, also es gab da zwei elektrische Zäune, ist es ihm also gelungen, mit einem Mitgefangenen dann eines Nachts diese Anlagen zu überwinden.
Am 4. Juli 1915 schafft er es zu einem nahegelegenen Bahnhof und fährt nach London. Dort versteckt er sich in den Docks. Er wird steckbrieflich von Scotland Yard gesucht.
Kriegsextra-Ausgabe. Jagd auf einen entflohenen Deutschen. Kennzeichen: hohe Stimme. Größe: 5 Fuß. Hautfarbe: hell. Haarfarbe blond, Augen blau, Tätowierung ein chinesischer Drache auf dem linken Arm.
Die englische Presse nennt Plüschow den chinesischen Drachen. Der verkleidet sich als Matrose und schnappt auf, dass täglich ein holländischer Schnelldampfer nach Vlissingen fahren soll. Auf den draufzukommen ist für Plüschow allerdings super schwierig. Tagelang versucht er es, er schwimmt, er trinkt dabei fast in der Strömung und im Schlick, versucht es in Ruderbooten, aber er schafft es einfach nicht. Als das Geld alle ist und er kurz davor ist, sich zu stellen, unternimmt er noch einen letzten Versuch. Klaut ein Ruderboot, schafft es zu dem Dampfer auf die Boje und klettert von außen am Schiff hoch. Mit allerletzter Kraft schafft er es an Bord und versteckt sich in einem Rettungsboot. Er zieht die Persenning über den Kopf und schläft ein. Als er wieder aufwacht, legt das Schiff in Holland an. Dort steigt er in einen Zug und fährt nach Deutschland.
Endlich, endlich, es schien ja eine Ewigkeit zu sein, fuhr der Zug langsam über die deutsche Grenze. Jubelnd schrie ich zweimal aus dem Fenster heraus: Hurra, hurra! Überwältigt von Dankbarkeit, vor Freude und Glück, schluchzte ich laut auf und konnte es nicht verhindern, dass mir die Tränen aus den Augen liefen.
Flucht aus Tsingtau gelungen. Christian Rex über Günter Plüschow, des Kaisers einzigen Flieger in Asien. Vier Geschichten vom Krieg gab's heute hier. Monika Ahrens hat die Geschichte von Viktoria Saß erzählt, die mit 17 als Mann verkleidet in Tirol gekämpft hat. Vera Pache, die vom Arzt der Gesichtslosen wieder zu einem Gesicht verholfen hat. Hanna Ender von der zerrissenen Familie im Elsass. Und Christian Rex von der Flucht aus Tsingtau. Danke dafür. Danke auch an Konstantin Zurawski, online Nastja Schwabska in der Technik, Wolfgang Schiller, Redakteur der Sendung. Ich bin Paulus Müller, euch ein schönes Wochenende und das war 100.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.